Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Herzlich willkommen im Falter Radio. Sie hören Barbara Todt. Die Wütenden heißt ein neues Buch, das der auf Radikalisierung muslimischer Jugendlicher spezialisierte Sozialarbeiter Fabian Reicher gemeinsam mit der Journalistin Anja Melzer geschrieben hat. Reicher erzählt dabei aus seinen Erfahrungen als Sozialarbeiter, er schildert Einzelschicksale und die Strategien des islamistischen Terrors. Das Buch wurde am 24. März im Bruno-Kreisky-Forum präsentiert. Im Gespräch mit dem Publizisten Robert Miesig erzählen Reicher und Melzer über ihre Recherchen und die Islamistenszene in Wien. Es erwarten Sie sehr spannende knapp 50 Minuten.
Montag, der 2. November 2020, mitten in Wien. Das, womit ich mich die letzten 10 Jahre als Jugendsozialarbeiter intensiv beschäftigt hatte, spielte sich gerade vor meinem Fenster ab. Der erste dschihadistische Anschlag in Wien. Der Attentäter hat uns den Krieg erklärt. Das würde alles verändern. Hoffentlich war es keiner von meinen Jungs, dachte ich und zuckte fast in der gleichen Sekunde innerlich zusammen. Im Kopf ging ich alle durch. Hatte ich eventuell irgendetwas übersehen? 20 Jahre sogenannter Krieg gegen den Terror. Es ist nichts besser geworden. Ganz im Gegenteil. Die Strategie des sogenannten Islamischen Staates geht auf. Vielleicht wäre es endlich Zeit, umzudenken. In diesem Moment und jener Nacht beschloss ich, die Kriegserklärung der Terroristen nicht anzunehmen. Und wir begannen, dieses Buch zu schreiben. Die Wütenden. Warum wir im Umgang mit dschihadistischem Terror radikal umdenken müssen.
Ja, ich fange mal mit Fabian an. Fabian, dieses Buch heißt ja Die Wütenden. Wie kommt man auf diese Spur? Warum sind so viele junge Leute wütend? Warum sind diese jungen Leute, sie sind ja nicht alles, aber sozusagen, warum sind diese jungen Leute wütend? Und welche, wie wird man zum Dschihadisten oder zum Dschihad-Fan? Was sind da, welche Demütigungserfahrungen gibt es da und welche Muster, die das dann sozusagen triggern?
Also vielleicht zunächst einmal muss ich vorausschicken, eben die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, haben natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht als ich, ganz andere Erfahrungen gemacht als die meisten hier höchstwahrscheinlich auch im Raum so. Und dementsprechend, das Buch ist eben auch ein Lernprozess für mich gewesen. Ich mir war es sehr wichtig, diesen Lernprozess zu beschreiben. Also ich habe unglaublich viel von den Jugendlichen gelernt. Das meiste, was ich heute erzähle, das meiste, was auch im Buch drin steht, war quasi, ist aus diesen Aushandlungsprozessen so ein bisschen entstanden. Und ganz grundsätzlich würde ich sagen, warum sind die Jugendlichen wütend? Weil die Welt ungerecht ist, das würde ich sagen. Also die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, sind ganz normale Jugendliche mit ganz normalen Bedürfnissen, Wünschen, Träumen. Sie wollen Anerkennung, Erfolg, wie alle anderen auch. Mit 13, 14 haben eben die meisten von ihnen aber irgendwie gemerkt, dass der gesellschaftlich anerkannte Weg dorthin für sie nicht erreichbar ist und haben dann die Wut quasi und den Unmut darüber, wurden sie dann von der Geschichte vom globalen Dschihad abgeholt. Also tatsächlich muss man auch sagen, dass das eh vorher gut erzählt, so über 6 Jahre lang Streetworker. Dann jetzt arbeite ich bei der Beratungsstelle Extremismus. Die Hochphase des sogenannten Islamischen Staates hat bei den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, war das genau zu der Zeit, wo sie eben 14, 15, 16 waren. Das heißt, man muss schon noch dazu sagen, sie hatten das Pech quasi so ein bisschen, dass in dieser Zeit auch das Angebot so perfekt war, weil der sogenannte Islamische Staat ist das perfekte Angebot, um ein Antiheld zu werden, noch immer.
Ich frage da noch nach, bei diesem Blog noch, weil das ist ja interessant, die meisten Leute können sich irgendwie vorstellen, wie das ist, also du wachst auf als Kind in dieser Gesellschaft, kriegst sofort gespiegelt, du gehörst nicht dazu, im Kindergarten fängt schon an, du bist ein Österreicher, bist ja gar kein Österreicher, bring deinen Pass mit und so weiter, kriegst das alles mit und dann bist du 13 und dann gibt es einen islamischen Staat und die sagen dir, genau das, was du erfahren wirst, du wirst nie dazugehören, aber zu uns kannst du dazugehören. Und dieses Angebot, das so gut funktioniert hat, wenn man das so formulieren kann, ist jetzt vorbei, weil er untergegangen ist und aber auch, also sozusagen dieses Problem, von dem wir da jetzt reden, das gibt es in einem gewissen Sinn nicht mehr, oder wie?
Leider würde ich das, also ich sehe das tatsächlich leider sehr anders. Also der sogenannte Islamische Staat, vollkommen richtig, ist militärisch und ideologisch sehr stark geschwächt. Also bis 2014, muss man sagen, bis zur Gründung, waren die Motive der Ausreisenden waren tatsächlich so, der Kampf gegen den Assad, das war so das Hauptding. Ab 2014, eben auch so mit der Gründungsgeschichte, war es diese Hijra-Konstruktion, das heißt die Ausreise in einen echten islamischen Staat, der nach den Regeln der Scharia unter Anführungszeichen aufgebaut ist. Aber dieses Bild, dass der sogenannte islamische Staat das auch tut, das ist eigentlich ziemlich schnell gebrochen. Nach ein paar Monaten ist das schon gebrochen. Aber tatsächlich das beste Angebot, was der Islamische Staat hat, oder wenn man so sagen will, der Trumpf, den er immer noch in seiner Hand hat, das sind unsere Reaktionen. Und der Aufhänger beim Wiener ist ja der Terroranschlag von Wien, den wir ja, denke ich mal, alle aus unterschiedlichen Perspektiven mitbekommen haben. Meine Perspektive war sehr stark, welche Erzählungen bestimmen den Diskurs über diesen Anschlag, weil das Ziel dschihadistischer Gruppierungen, also wenn ich vielleicht nochmal ganz kurz da ausholen darf, also die grundsätzliche Erzählung oder das Grundelement extremistischer Erzählungen sind immer us versus them Konstruktionen. Also wir und die anderen, das heißt jetzt für unterschiedliche Extremismen, unterschiedliche Einteilungen. Und das Ding ist halt, dass Ungleichwertigkeitserzählungen wie und die anderen, das ist halt keine gute Geschichte. So, das funktioniert sehr schlecht und darum brauchen sie quasi auch Anschläge. Also sie wollen mit Anschlägen die sogenannten Grauzonen eliminieren, das heißt die Vorstellung von einem friedlichen Zusammenleben zwischen Musliminnen und Nicht-Musliminnen. Und das funktioniert ja. Also wenn man sich die Stadt Wien anschaut, also wo gibt es denn jetzt wirklich maßgebliche Probleme, was nicht funktioniert, auch wenn die Fellner Zeitungen und so andere Geschichten erzählen, aber in Wirklichkeit funktioniert es eigentlich sehr, sehr gut. Und darum brauchen sie Anschläge, weil eben leider das menschliche Gehirn so funktioniert, dass die schrecklichen Bilder viel stärker auf uns wirken als ein Berg voller guter Erfahrungen, die man gemacht hat.
Ich glaube, wir sind jetzt, glaube ich, eher am richtigen Moment für den zweiten Trailer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Außerdem haben wir es uns ausgemacht, dass wir an dieser Stelle ihn schalten, aber ich glaube, er passt da inhaltlich dazu.
Ich war heute in der Früh im Einsatzstab bei einer Großaktion gegen den politischen Islam anwesend.
Ich habe deswegen gesagt, der passt inhaltlich ganz gut. Wir haben jetzt da jetzt nur einen Halbsatz oder ein paar Sounds von Karl Nehammer am Tag nach dem Anschlag gesehen. Aber da hat ja die Politik in Österreich, obwohl wir so eine schizophrene rechtspopulistische Regierung haben, doch durchaus mit Bedacht reagiert. Darüber können wir ja nachher noch reden. Nämlich so, wie wir reagieren sollen, nämlich sozusagen nicht die Moslems haben uns angegriffen, sondern ein ihrer Terrorist oder wie auch immer hat uns alle gemeinsam angegriffen. Was mich nicht so sehr wundert, weil wenn es wirklich auf gefährlich geht, wären auch die Arschlöcher vernünftig, weil es wissen, wenn wir da jetzt noch Öl ins Feuer gießen, dann wird es schwierig, aber sozusagen eine Woche später schaut es dann schon anders aus. Ja, aber da, so, Anja, wie habt ihr dieses Buch geschrieben? Ich meine sozusagen, Fabian ist ja der quasi diese Geschichte da hat. Ihr schreibt, das Buch ist ja sehr auch aus seiner, fast als Ich-Erzähler geschrieben, aber gemeinsam zu sehr geschrieben.
Ja, wir haben uns kennengelernt eigentlich zu einer Zeit, die ist etwas vor dem Anschlag schon gewesen, 2 Jahre davor, in einer Phase, in der ich eigentlich quasi, kann man sagen, vorübergehend im Straflandesgericht in Wien gelebt habe. Nein, aber ich habe 12 Tage, einen 12-tägigen Prozess dort von morgens bis abends verbracht. Und zwar war das die Zeit der großen Terrorprozesse, als der damals proklamierte, vielleicht erinnert sich auch noch jemand, austrotschiert ist, Lorenz K. Vor Gericht stand. Habe dazu eben damals auch die Cover-Story, ich glaube, es war eine meiner ersten Cover-Stories, großen, eben für das auch schon genannte News-Magazin gemacht. Und damals haben wir uns, glaube ich, durch Hintergrundrecherchen über auch einen gemeinsamen Freund, der im Bereich der Foreign Fighters, also auch diese eben die Ausreise und Rausreiseversuche, kennengelernt. Im Nachhinein, das ist mir jetzt so die Tage eigentlich eingefallen, es gab es in dieser Phase, ohne dass wir das, glaube ich, damals schon so begriffen haben, aber vielleicht haben wir es irgendwie gespürt, sodass wir wieder zusammengefunden haben, einen Verbindungsmoment, dass auch meine Geschichte damals eigentlich schon vom Prinzip her angelegt war, wie das Buch, sozusagen mit der Grunddoktrin, ich wollte nicht über ihn schreiben einfach nur oder über ihn reden oder das reden, was da vor Gericht genannt wird, sondern ich wollte mit ihm reden. Das hat sich sehr gut getroffen, weil der Lorenz das auch wollte. In meiner Erinnerung war ich die einzige Frau, einzige Journalistin, immer in der ersten Reihe gesessen auch. Und er hat mich dann nach einigen Tagen bemerkt und hat den Kontakt dann hergestellt. Und das war, glaube ich, das, was meinen Text grundsätzlich von allen, also nicht nur in Österreich, von allen Konkurrenten, sondern es war ja auch international, war alles da, Spiegel und so, unterschieden hat, dass ich die Einzige war, die auch sich mit Lorenz selbst darüber ausgetauscht hat, was passiert ist. Genau, und 2 Jahre später ist der Fabian wieder auf mich zugekommen, mit einmal grundsätzlich dem Gedanken, was zu machen, und hat mir dann eigentlich was komplett Irres gezeigt. Es ist aus journalistischer Sicht ein wahnsinniger Schatz. Der Fabian hat über Jahre sämtliche eben Gespräche und Treffen und alles mitprotokolliert und hatte von allem Gedächtnisprotokolle, was natürlich ein wahnsinniger Wert ist, auf den man dann eben später noch zurückgreifen kann, also wirklich anschaulich mit Bildern. Dann dazu ein Begriff, wo natürlich PolitikerInnen im Moment sehr zusammenzucken, also sämtliche Chats, und hatte Akten, Unterlagen, Strafverfügungen, und hat mir das gezeigt. Und wir haben uns dann einen Abend lang ausgetauscht und dann war mir eigentlich klar, okay, der hat da was und hat vor allem einen Zugang, der so tatsächlich nie erzählt worden ist und den wahrscheinlich die wenigsten in der Nähe kennen. Und das hat mich natürlich in dem Moment gereizt. Es war dann schon eine Herausforderung natürlich am Anfang. Jetzt habe ich einen Zwischenschritt verpasst. Mir war das Ganze dann noch fast zu groß, weil ich habe ja bis jetzt auch noch nicht Bücher irgendwie geschrieben, dass ich gesagt habe, wir fangen kleiner an, wir fangen mit einer Geschichte an. Das ist die Geschichte, die jetzt sozusagen hier auch in einem Kapitel ist, das ist die Geschichte von Jamal, und haben eigentlich mit diesem Buch, mit dem Gedanken eines Jugendbuchs gestartet. Und dann kam der November, wenige Wochen später, und kam die Nacht des Terroranschlags. Und in dieser Nacht ist uns klar geworden, nein, wir müssen eine ganz andere Geschichte vorreihen. Wir müssen eben diese grundsätzlichen Erfahrungen erzählen.
Ja, das heißt, ihr habt mit dem Buch schon begonnen, bevor dem 2. November.
Hat schon angefangen. Ja. Ich habe damals schon den Jamal kennengelernt und mit ihm angefangen, auch eben regelmäßig Interviews zu führen. Das war ja Corona. Dadurch haben sich die Gefängnisse digitalisiert. Und deswegen konnten wir dann im 2-Wochen-Takt zoomen, was wir bis fast vor kurzem auch wirklich durchgehen seit dem Monat. Behörden machen. Und haben eigentlich das in dieser Nacht dann umgestellt. Und da war das natürlich, das war dann schon im ersten Moment für uns beide, glaube ich, krass, weil, also Fabian hat zwar Studien und viele Publikationen gehabt, aber jetzt journalistisch nicht wirklich. Und meine längste Magazingeschichte bis dahin war immer noch 6 Seiten. Und dann auf einmal da zu sitzen und ein 250-Seiten-Buch zu konzipieren, auch allein gedanklich, war schon, das war eigentlich so, finde ich, halt der größte Meilenstein so am Anfang. Und dann, ja, ist es dann losgegangen.
Gut, wobei man ja dazu sagen muss, erstens mal, du wirst gelernt haben, ja, dadurch auch, es ist gar nicht so schwer, weil du unterteilst das eh in Kapiteln und die Kapitel sind dann nicht so viel
aber
länger.
Das sagst du, weil du schon so viele Bücher geschrieben hast.
Aber gut, das sind jetzt unsere Journalistengespräche, die interessieren uns
ja. Aber es gibt dazu noch eine lustige Anekdote, ich weiß nicht, magst du erzählen, aber soll ich erzählen? Jetzt erzählst du das.
Also für mich war es vor allem eben, also für mich jetzt vor allem zwei Ebenen. Einerseits mag ich keine Projekte allein machen und ich mag auch keine Projekte cis-man-only machen, das funktioniert einfach nicht, das ist eine ganz schlechte Idee, ich mag das immer. Mit anderen Menschen gemeinsam machen und tatsächlich, ich habe das ja nicht gelernt, wie man schreiben kann und das war dann sehr, sehr spannend. Gerade am Anfang habe ich dann ziemlich einen Crashkurs von der Anne gekriegt und sie hat gesagt, jetzt schreibst du meinen Einstieg und dann schauen wir uns das an und ich komme mit einem Einstieg stolzen 14 Seiten und sie sagt, so die ersten 3 Absätze, das ist der Einstieg und ich sage, bitte was? Aber es hat dann tatsächlich, finde ich, ganz gut funktioniert, also ab dem 3. Kapitel bin ich sehr gut reingekommen.
Das heißt, es ist jetzt nicht so gewesen, dass die Anja geschrieben hat und du die Erfahrungen hattest, sondern du hast auch geschrieben und die Anja hat auch Erfahrungen gemacht, wie eben sozusagen das schon erwähnte mit dem Jamal, bei dem handelt es sich um einen Jugendlichen, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, damit ich da keine durcheinander bringe. Jamal hat einen Ausreiseversuch nach Syrien gemacht, der kam aus einer...
Aus Tschetschenien.
Also einer tschetschenischen Familie, ja.
Ja, das ist, soll ich einfach anfangen zu erzählen mal? Fabian kennt ich natürlich schon sehr viel länger. Es ist ich finde das Kapitel spannend, einen interessanten Bogen sozusagen, beginnt mit diesem Ausreiseversuch und endet dann mit diesem Marmeladenspenden-Event im Gemeindebau. Es gibt in der Geschichte beim Jamal eine, finde ich, sehr auffällige...
Anja, du redest nicht mit mir.
Achso, ja.
Du redest nämlich... Ich kenne die Geschichte mit dem Marmeladenglas. Die kennen die Geschichte mit dem Marmeladenglas alle nicht.
Vielleicht kommen wir noch drauf. Also es gibt eine rote Linie sozusagen in der Biografie vom Jamal. Und das ist die Flucht, also sozusagen, die schon ihn von Kindesbeinen an begleitet hat. Er ist eben in Groschny in Tschetschenien aufgewachsen, hat den zweiten Tschetschenienkrieg hautnah und wirklich fürchterlich erlebt. Also es gibt auch dann den Moment in seiner Radikalisierung, wo der Fabian ihn zum Beispiel fragt, was ist für dich Terror? Ja, weil, wo er auf einem ganz anderen Weg war und dann hat er gesagt, ja, das ist das Bild meiner erschossenen Nachbarin, als ich glaube 5 oder 6 Jahre oder so alt war. So ist er groß geworden. Die Familie ist dann geflohen, ist dann über sehr viele Umwege, das kann man dann hoffentlich in einem Jahr in diesem weiteren Buch, an dem wir arbeiten, nachlesen, aber eben in Österreich angekommen. Und dann Jamal ist ein unglaublich gescheiter Typ, ein ganz wissbegieriger, auch ein sehr sensibler, der dann, obwohl Deutschland nicht seine Muttersprache war, eine gymnasiale Empfehlung bekommen hat. Also eigentlich wollte dem keiner eine Chance geben. Auch die haben gesagt, naja, Tschetschene soll eigentlich in der Hauptschule bleiben. Und hat es dann sogar ins Gymnasium geschafft. Hat dann, ja, es kam dann natürlich so Jugendstrafen, hat dann aber dennoch eine Lehre bekommen. Und dass er diese Lehre verloren hat, war nicht eigentlich sein Fehler, sondern das war vom Betrieb. Ich weiß gar nicht, da gab es ja ein Problem, die haben...
Nein, das ist, also ganz grundsätzlich ist es sehr oft so, Sozialarbeiterinnen kennen dieses Problem leider sehr gut, dass sehr viele Betriebe quasi Lehrlinge einstellen in der Probezeit und nach der Probezeit kündigen es und halten es halt quasi in der Probezeit als billige Hilfsarbeiterinnen quasi und sowas bei ihm auch. Leider.
Und, aber auch da hat er wieder sozusagen den alten Ausweg gewählt, das alte Mittel der Flucht, weil er einfach dieses feste Bild hatte, auch nachdem natürlich, was die Familie da schon erlebt hatte, was da natürlich auch für Traumata geschwelt sind, auch unausgesprochene Dinge. Er wollte ja ein guter Sohn sein und hat sozusagen dann ist dieser Situation entflohen, hat sich jeden Tag in der Früh angezogen, hergerichtet, das pünktlich hat das Haus verlassen, hat das Bild vorgespielt, als würde er in die Arbeit gehen. Und hat seine Eltern da sozusagen im Unwissen gelassen. Und diesen Fluchtmoment, das ist eben dann dieser Moment, der sozusagen, ja, seitdem verbringt er sein Leben im Gefängnis. hat er noch einmal gewählt, eben um auszureisen. Nach Scharia-Gesetz braucht man sozusagen die Erlaubnis der Eltern, die hat er nicht bekommen. Im Gegenteil, sein Vater hat den Pass auch zerrissen und die haben schon geahnt, dass es dazu kommen könnte. Und dann hat er einfach seine Sporttasche gepackt. Da war auch eigentlich nichts drin, er war eigentlich auch nicht wirklich vorbereitet. Ich glaube, auch da beschreibst du im Buch ja sehr gut diese Stelle, wo du ihn fragst, auf welcher Seite, wo wolltest du da eigentlich kämpfen? Und er hat das gar nicht gewusst. Und ich finde, diese Geschichte beim Jamal zeigt zum Beispiel auch sehr gut, da geht es gar nicht um irgendeinen religiösen Fanatismus oder so. Der Jamal hat ein ganz anderes Motiv und das ist eben auch, was das Buch, finde ich, sehr, sehr gut beschreibt, dass jede einzelne Geschichte ist komplett eigen, ist individuell, jeder Weg rein ist speziell, jeder Weg raus. Und bei ihm war es eigentlich, er war angetrieben von Ungerechtigkeiten. Das ist übrigens was ihn bis heute begleitet. Er hat auch immer wieder jetzt natürlich im Knastalltag hat er einfach teilweise Probleme, weil er aufsteht, weil er Ungerechtigkeit nicht wahrnehmen will oder nicht hinnehmen möchte. Und es ist natürlich in dem Setting auch nicht so einfach.
Das heißt, nur damit es auch für alle klar ist, bei Jamal handelt es sich um einen jungen Mann, der quasi aufgrund von Traumata, aber auch sozusagen der Unfähigkeit, sich auseinanderzusetzen mit seiner Familie und so weiter, dann in den Syrienkrieg ziehen wollte, auf Seite des IS, das nicht geschafft hat, auf dem Weg dorthin geschnappt wurde, genau. Im Gefängnis sitzt, aber sich sozusagen, und das betrifft ja auch viele der Jugendlichen, mit denen du gearbeitet hast, mittlerweile auch weg ist von der Idee, dass der Dschihad was Gutes ist, ja, und im Gefängnis jetzt mit dir gemeinsam ein Buch schreibt, das nächste, also das fand ich ja auch schon mal irre, ja, dass da ein junger Mann, der an so vielen Stellen gescheitert ist, aber trotzdem dann irgendwie die Bogen noch geschafft hat, aber jetzt im Gefängnis sitzt, jetzt Aha-Buch schreiben will, das ist ja endlich nicht die ganz alltägliche
Aber
Geschichte.
Es ist derselbe Gedanke, auch wieder dieses etwas bewirken wollen. Das ist das, was ihn immer angetrieben hat und das ist das, was ihn jetzt auch antreibt. Jetzt ist sozusagen die Waffe Papier und Stift und sozusagen er hat ein sehr gutes Motiv, eben andere auch davon abzuhalten, denselben Fehler zu wiederholen. Das ist eigentlich... Ja, natürlich der Arbeit und der Begleitung von dem Fabian zu verdanken, das auch dann zu reflektieren. Und ich glaube, du hast ja sozusagen das auch angestoßen durch die U-Haft damals schon, ihn dazu zu bringen, das einmal aufzuschreiben. Und das ist also eben nochmal in Erinnerung zu rufen, dass Deutsch ist nicht seine Muttersprache, aber er ist fast ein Poet. Mhm. Also das ist ein ganz besonderer Stil, in dem er sich auch ausdrückt. Und das, also ich hoffe,
also, das
gelesen wird eines Tages.
Machen wir den Bogen. Ja. Und noch sind wir jetzt nicht am Ende des Buches. Ja. Aber natürlich könnte man jetzt auch sagen, so wie ähnlich diese Jamal-Geschichte, gehen viele dieser Geschichten noch vergleichsweise gut aus. Ja? Aber nehmen wir das nicht ganz vorweg. Also wie war das, wie du an die Jugendlichen rankommen bist und wie gefährdet, wenn wir bei diesem Begriff jetzt bleiben wollen oder diesen Begriff jetzt benutzen wollen, waren die da jetzt wirklich... quasi zu Terroristen zu werden, solche Anschläge zu machen, auszureisen und so weiter.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, super Frage. Ganz grundsätzlich sind es eben 7 verschiedene Biografien, ganz verschiedene Typen, eben schon eher so Anführertypen, würde ich sagen, teilweise eben auch eher so Mitläufertypen. Bei einem war es tatsächlich auch sehr knapp davor, dass er einen Anschlag begeht. So. Und ganz grundsätzlich wir sind alle in einer sehr ähnlichen Zeit aufgewachsen. Also man muss sagen, die Einstiege, aber eben auch die Ausstiege so aus der dschihadistischen Szene, die sich tatsächlich über 10 Jahre so gezogen haben, ganz grundsätzlich, die waren sehr individuell. Das Einzige, was eben bei allen gleich war, war der gesellschaftliche Rahmen. Also sie sind alle hier quasi sozialisiert und hier in die dschihadistische Jugendsubkultur hineingekommen und haben aber tatsächlich es alle geschafft, Verantwortung dafür zu übernehmen, was sie für die Fehler, die sie gemacht haben. Und das finde ich ist so das Wesentlichste in der Arbeit. Da können sich sehr viele Politiker, ein paar haben wir ja schon gesehen, auch eine Scheibe davon abschneiden, finde ich, von den Jugendlichen. Und ganz grundsätzlich eben so unser Ansatz von der Beratungsstelle Extremismus ist ganz grundsätzlich, wir versuchen alternative Angebote zu dem zu finden, was eigentlich hinter der Radikalisierung steckt. Weil vielleicht nur ganz kurz, wie so extremistische Erzählungen, ist egal welche, sind immer sehr, sehr wesentlich, sind sogenannte Rechtfertigungsnarrative. Das heißt, auch wenn man jetzt den Putin vielleicht gesehen hat, aber auch der Putin macht das, was er gerade macht, nicht im Namen des Bösen, sondern der hat schon seine eigene Rechtfertigungsnarrative, warum das eine gute Sache ist. Das kommt halt immer drauf an und das hat halt sogar der IS auch geschafft, quasi Jungs wie den Jamal zum Beispiel auf ihre Seite zu ziehen.
Genau. Aber der Ursprung, ich meine, der Ursprung ist erstmal sozusagen natürlich eine Entfremdungserfahrung in der Welt, in der du lebst, nicht? Würdest du das so sehen oder ist es zu allgemein formuliert?
Na, also ich finde ganz grundsätzlich, muss man einfach sagen, unsere Welt ist einfach unheimlich grausam, gerade zu armen Menschen. Und das, was Terroristen oder Amokläufern eigentlich von uns allen unterscheidet, in Wirklichkeit ist nur der Mangel an Gegenkräfte, quasi diese Erniedrigungserfahrungen ohne Gewalt zu verarbeiten. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten sind das ganz normale Menschen. Weil da sehr oft dann die Frage kommt, eben Erniedrigungen, Rassismus, Diskriminierungen und so weiter, das erleben ja irgendwie ganz viele, aber warum werden dann welche zu Terroristen? Voll, sehe ich auch so, aber auf der anderen Seite gibt es halt irrsinnig viele Männer, also es geht ja ganz stark auch um marginalisierte Männlichkeit bei dem Ganzen, die halt spielsüchtig sind, Alkoholiker sind, die ihre Frauen schlagen, ihre Kinder schlagen. Heute war der 7. Femizid, wie es ausschaut. Das ist absoluter Wahnsinn. Wir sind in Österreich, wenn man die Bevölkerungsanzahl sich anschaut, mit lateinamerikanischen Kontexten, wo auch die Gegenbewegung, die feministische Gegenbewegung da sehr stark herkommt, da sind wir an der Spitze. So. Also natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, mich wundert ehrlich gesagt, dass nicht weniger passiert. Also ich finde, dass nicht mehr passiert. Also was ich mitkriege, was die Jugendlichen erleben, also dass da nicht öfters jemand explodiert, das ist, finde ich, bewundernswert in Wirklichkeit. Also großen Respekt vor allen jungen Menschen, die jetzt in diese grausame Welt, in dieser grausamen Welt quasi aufwachsen und das eigentlich ziemlich gut hinkriegen, finde ich so. Aber das sollten wir ändern, finde ich.
Jetzt, um ein bisschen die Dinge auseinanderzunehmen, vieles von dem, was ihr hier natürlich auch beschreibt, erstmal handelt es sich um Jungs im Wesentlichen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass es sowas wie männliche Rollen oder männlich-jugendliche Rollenmuster gibt, denen der IS oder vergleichbare Gruppen natürlich irgendwie ein Muster liefern und sagen, das passt für dich. Wäre das, und vielleicht sogar, dass es für junge Männer kaum ein anderes Rollenmodell dieser Art gibt, während es für Mädchen natürlich ein bisschen anders ist. Würdest du das sagen, dass das ein Jungsproblem ist?
Ich würde gerne ein bisschen weiter ausholen, wenn es geht. Wer kennt den Haftbefehl? Also was Haftbefehl 2011, 2013 quasi gemacht hat, also eben finde ich auch super für im Kontext marginalisierte Männlichkeit ist, dass er es geschafft hat in Wirklichkeit Fremdzuschreibungen umzudrehen, zu transformieren. Und das ist tatsächlich das, was Jugendkultur in Wirklichkeit macht. Also Jugendkultur, egal ob es progressiv, reaktionär oder eben extremistisch, sind immer Spiegel der Gesellschaft. Sie sehen das, was sie in der Erwachsenenwelt sehen, transformieren sie und füllen es mit eigener Bedeutung. Und Haftbefehl hat zum Beispiel, ich will das Wort jetzt nicht aussprechen, aber aus negativen Fremdzuschreibungen, dem K-Wort, in Deutschland viel gebräuchlicher ist als bei uns, aus dem hat er das Aslaks gemacht. Das heißt, der hat das neu umgedreht und das ist irrsinnig hat irrsinnig viel progressive Elemente, finde ich auch, wenngleich halt sehr viel davon leider auch sehr reaktionär ist. Gangster-Rap eben sehr viel Homophobie, Sexismus natürlich. Aber auf der anderen Seite eben auch eine Alternative, ein subkulturelles Gegenkonzept quasi so, wo auf Twitch und so weiter, also die Capital Bra Haftbefehl, die machen mittlerweile dem Einzelhandel Konkurrenz. So, die haben es mit dem Eistee in den Supermarkt geschafft und machen globalen Lebensmittelkonzernen eine Konkurrenz, was ja unglaublich ist. Der Bezugsrahmen für diesen Transformationsprozess, wo die Fremdzuschreibungen quasi umgedreht wurden, das war die Hautfarbe, der Pass, die Sprache vielleicht, und das hat sich tatsächlich verändert. Und zwar einerseits durch 9-11, also so 9-11, Anne hat vorher schon gesagt, dass in Jamel sein Bild von Terror ist, wie seine Nachbarin erschossen worden ist. Ich würde mal wetten darauf, dass für uns alle das erste Bild, wenn wir an Terror denken, 9-11 ist. Das hat sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt, im Gegensatz zu den meisten Jugendlichen, mit denen ich arbeite, die sind jünger, die haben das nicht mitbekommen, die haben nur den sogenannten Krieg gegen den Terror mitbekommen. Und was da eben tatsächlich eben leider eben auch so ein Ding ist, ist halt das antimuslimische Rassismus, das sehr, sehr dominiert. Du kriegst, wenn du muslimische Identität hast oder dir eine zugeschrieben wird, eben, das ist ja das Problem, betrifft auch ganz viele, die aus mehrheitlich muslimischen Ländern kommen, aber selber gar nicht religiös sind oder so, wirst du damit konfrontiert, dass du nicht dazugehörst. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, gehört nicht zu Österreich, du musst dich entscheiden, Scharia oder Demokratie, es geht nicht beides. Das ist ein irrsinniger Druck, und in Österreich haben wir noch das Phänomen des türkisen Populismus, wo halt Sebastian Kurz 2015 zum Negativmythos erklärt hat und seitdem quasi antimuslimische Rassismus Regierungsprogramm ist. Und dadurch wird das natürlich noch mal viel spannender. Also aus du gehörst nicht dazu, da hat der IS das Angebot, das Takfir-Konzept, das heißt, man kann das einfach umdrehen. Wenn du dich integrierst, missachtest du deine Religion. Das steht dann am Ende. Und das ist ein super Angebot, weil wenn ich merke, dass ich mich sowieso nicht integrieren kann, dass das sowieso nicht funktioniert, dann stelle ich mich offensiv dagegen. Also diese Negatividentität, die zentral ist im Dschihadismus, aber natürlich viel breiter darüber hinaus, die ist leider attraktiver als je zuvor.
Wenn man sich diese ganzen Jugendlichen anschaut, die in eurem Buch jetzt vorkommen, Jamal, Otis, Sebastian, Aslan, ich habe jetzt sicher noch einige vergessen, ich weiß ja gar nicht, die Namen sind wahrscheinlich nicht echte.
Die haben sie sich selbst gegeben.
Also okay, ja. Aber ist ja auch jetzt für unser Gespräch egal. Sind die, ich habe es jetzt nicht, die sind die meisten aus Afghanistan bzw. Tschetschenien, ne?
Nein, es sind der Großteil der Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe, und das ist auch so ein, wenn man sich die Foreign Fighter-Statistik anschaut, ist das auch ziemlich da naheliegend, sind es sehr viele mit tschetschenischen Wurzeln, aber eben auch mit bosnischen bzw. Wurzeln vom Balkan und eben Afghanistan, genau.
Und vor denen waren auch bosnische dabei, die ich jetzt aufgezählt habe. Okay, gut, dann hatte ich das nicht so richtig zugeordnet im Buch. Das heißt, für zum Beispiel, ich meine, diese Erfahrungen, die du geschildert oder die ihr auch jetzt schon geschildert habt, diese Diskriminierungserfahrung, dieses Nicht-Dazugehören, dieses wegen dem antimuslimischen Rassismus ausgegrenzt zu sein. Wenn alle sagen, Islam ist scheiße, na, dann sage ich, Islam ist toll. Ist ja logisch. Ja? Das ist ja etwas, was zum Beispiel türkische Jugendliche auch erleben. Ist es bei türkischen Jugendlichen dann anders? Wären die dann zum Beispiel eher türkisch nationalistisch und das passt nicht zum Universalismus des IS? Oder ist das irgendwie wurscht, weil so genau schauen sie eh nicht hin?
Also ich würde mal behaupten, so in Jugendszenen gibt es natürlich viel Vermischungen und so weiter, aber grundsätzlich geht sich Dschihadismus und Nationalismus nicht aus. Also der IS war ja deswegen so erfolgreich, weil er quasi die Grenzen, die der europäische Kolonialismus da gezogen hat und das arabischen Raum quasi in einzelne Staaten aufgeteilt hat mit einem Bleistift und dem Lineal irgendwie so. Also die Grenzen sind tatsächlich sehr problematisch, Syrien, Irak und so weiter. Der IS hat diese Grenzen aufgehoben und das hat den IS so groß gemacht. Das war quasi diese Utopie des Kalifats so. Ganz grundsätzlich geht sich das nicht aus, aber ich muss jetzt vielleicht was sagen, wo ich vielleicht ein bisschen kritisiert werden wird, aber der Hauptgrund aus meiner Perspektive und sagen auch andere Wissenschaftler, warum türkischstämmige Jugendliche tatsächlich wirklich marginal sind unter den europäischen Foreign Fighters, ist tatsächlich, dass es Gastarbeiterinnenverträge gegeben hat, dass es klar war, dass die türkischen Gastarbeiterinnen ihre Kultur, ihre religiösen Institutionen mitnehmen können. Und das macht natürlich resilient. Also die Jungs im Buch, die waren alle quasi ihre eigene Kultur, ist dekultiert. Dekultierung nennt man das Ganze, das ist der Verlust der eigenen Kultur durch Krieg, Flucht, Migration, Kolonialisierung. Also Tschetschenien ist, finde ich, ein super Beispiel. Die tschetschenische Kultur haben die Sowjets 1944 quasi auszulöschen versucht, quasi weil es dieses widerständige Bergvolk so, das ist mir tatsächlich auch aus Salzburg kommen, sehr sympathisch und so. Aber da ist tatsächlich einfach sehr, sehr viel an kultureller...
Also Salzburg, das Tschetschenien von Österreich, das, ja, das werden wir es im Herbst, ja.
Da bitte mich nicht zitieren, das habe ich sicher nicht so gesagt. Aber also kulturell gibt es schon einige Ähnlichkeiten, auch vom Essen her zum Beispiel. Na, aber auf jeden Fall, die Tschetschenen, die nach Österreich gekommen sind, haben einen Großteil ihrer Kultur logischerweise nach zwei Tschetschenienkriegen verloren und die türkischen Gastarbeiterinnen haben das nicht. Und so reaktionär den Erdogan seine Politik ist, ich meine, jetzt geht er gerade ziemlich in den Arsch, Gott sei Dank so, und so reaktionär auch die Politik der Diyanet-Behörde ist, das ist das türkische Religionsministerium, aber trotzdem hat es sehr viele möglicherweise davor bewahrt, da einen großen Fehler zu machen. Also wenn ich meine eigene Religion kenne, wenn ich mein eigenes kenne, dann schützt mich das natürlich vor Angeboten wie dem der CS, weil tatsächlich ist das ein transnationaler, künstlicher Islam, den es so nicht gibt, dass der IS erzählt. Genau.
Das ist quasi so eine Art globaler Protest-Islam, der da entstanden ist, der mit dem realen Islam ja nichts zu tun hat. Das haben ja auch viele schon analysiert. Ja. Habt ihr, ich frage da jetzt auch Anja, obwohl du vielleicht da gar nicht so richtig, ich frage dich trotzdem, weil du hast ja die erst kennengelernt, wenn du sie sozusagen, wie sie schon ein bisschen raus waren, aber hast du das Gefühl gehabt, dass da vieles dich erinnert an das, was man so eigentlich von normalen Protestbewegungen kennt, globalen Protestbewegungen, Jugendliche, die radikal einer Gesellschaft, in der sie sind, das Nein sagen wollen und dass das halt die beste Art und Weise ist, diese Gesellschaft zu provozieren?
Also ich bin jetzt nicht die Oberkennerin von Protestbewegungen. Ich meine, also sie haben schon, also sozusagen das, was alle vereint, ist eben dieser Unmut, das ist das, was der Fabian angesprochen hat, eben dieses Handeln im Guten, also im Namen des Guten. Vielleicht
muss ja auch nicht sein.
Er ist ein Subkulturkenner.
Was mir auch eingefallen ist, ist diese Frage von, das kommt mehrmals im Buch vor, diese Double Standards, die ja immer wieder, und die sind ja auch wahr. Also sozusagen auf der anderen Seite kannst du mit das Double Standards alles versuchen zu rechtfertigen, aber es kommt ja diese Geschichte von dem Aslan, glaube ich, Aslan, der, bei dem es ja eigentlich damit beginnt, also seine Geschichte im Buch beginnt damit, dass in der Schule bei einer Veranstaltung, das ist eine Protestveranstaltung gegen die Morde bei Charlie Hebdo.
Gedenkveranstaltung,
genau. Mhm. Und er sagt, er würde ihnen nicht gedenken, weil er hat mit denen nichts zu tun. Und den Toten in Syrien gedenkt ja auch keiner. Und man hat eigentlich gar nicht das Gefühl, dass er jetzt protestiert gegen die Gedenken, sondern er protestiert dafür, dass man nur auf die einen schaut und auf die anderen schaut man nie.
Ja, er hat ja keinen schlechten oder keinen falschen Gedanken grundsätzlich, weil natürlich, das hat die einige eben aus der Generation verwundert, also der Fabian hat das sehr anschaulich beschrieben, es war ja schon ein harter Act, den er da vollzogen hat. Da steht die ganze ganze Schule in der Aula, es ist Schweigeminute, er steht nicht auf, sondern geht demonstrativ aufs Klo. Also das ist natürlich sozusagen eine Nicht-Anerkennung dessen. Dann passiert eben dieser bisschen gefährliche Moment, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass der Direktor eben dann ihn nach vorne bittet und ihn damit konfrontiert und sagt, also was ist denn das hier für eine Missachtung diese Veranstaltung, die wir abziehen. Und das ist sein Moment, in dem er dann das Mikrofon hat, die Bühne hat und sagt eben das, was du gerade gesagt hast, ja, jeden Tag in Syrien, in Afghanistan, im Irak sterben Leute und gedenkt man überhaupt nicht und jetzt sterben da wegen Charlie Hebdo ein paar und jetzt wird hier jeden Tag sowas abgezogen. Er würde das, es ist ja auch am Ende des Kapitels beschrieben, würde das ja heute nicht mehr so sehen. Da hat sich ja doch eine Reflexion, vollzogen. Sozusagen, ich hab mir das nochmal rausgeschrieben, weil ich den Satz auch so schön fand, mit den der Farmer geschrieben hat. Gemeinsam zu schweigen ist ein starkes Zeichen. Und bevor man schweigt, sollte man miteinander reden. Und ich glaube, eben das war da einer der springenden Punkte, so die Ursachen auch der Gewalt eben dann zu besprechen und eben nicht Unrecht mit Unrecht abzuwiegen oder zu sagen, ja, die einen Opfer sind mehr wert als andere oder so. Vielleicht kannst du das noch, weiß ich nicht, ergänzen, ob ich da...
Vorher, also ich meine, diese Double Standards sehen wir ja jetzt auch wieder sehr deutlich im Ukraine-Krieg oder so, also den unterschiedlichen Geflüchteten, also es wird jetzt gerade wieder sehr sichtbar und ich finde ja, ich persönlich finde ja, eben schon auch als Nicht-Betroffener, das muss ich schon auch sehr stark dazu sehen, aber dazu sagen, aber das ist jetzt schon auch eine Möglichkeit, quasi darüber zu sprechen. Also ich glaube, dieser latente Rassismus, der in Österreich sehr, sehr stark verankert ist und in ganz Europa sehr, sehr stark verankert ist, aber ich glaube, Österreich ist schon auch darüber spezifisch, wenn der an die Oberfläche tritt, wie eben jetzt auch, dann kann man das ausverhandeln. Das heißt, das finde ich grundsätzlich schon sehr, 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 sehr sinnvoll, also sinnvoll, nicht sinnvoll, es ist, ja, es bewegt sich zumindest etwas weiter. Aber ich finde, das große Problem, was halt Jugendliche sehr oft haben, und das ist halt tatsächlich, also, weil auch oft so vielleicht auch kommt, dass ich vielleicht ein bisschen zu nett zu ihnen bin und so weiter, also es ist tatsächlich ein Wahnsinn, es wird so schnell der Verfassungsschutz angerufen, das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Also was ich schon mitgekriegt habe, dass zu 14-Jährigen, die ein arabisches Lied hören in der Schule, dass der Verfassungsschutz angerufen wird. Und dann hat der 14-Jährige daheim bei seinen Eltern den Verfassungsschutz. Ein realer Fall, den ich vor 3 Wochen erlebt habe. Und das nicht einmal irgendeine Bezugsnahme. Also das ist halt schon so dieses Ding, dass alles, was halt dann mit Islam zu tun hat, oder eben das hat ja die türkise, die Kurztruppe ja geschafft, dieses, den Begriff des politischen Islam quasi da so einzubringen und das als nichtssagenden Begriff, wo von Terror bis was nicht alles irgendwie drin ist, dass das wirklich in der Diskussion sehr problematisch ist. Also ich erwähne jetzt vielleicht ganz kurz die skandalöse Operation Luxor, die eben das, was wir im Video gesagt haben, also gebracht haben von Nehammer, war eben leider nicht das, was er nach dem Terroranschlag gesagt hat, das war nämlich super, sondern das, was er ein paar Tage danach gesagt hat.
Ich habe es ja jetzt gar nicht so richtig gehört, deswegen habe ich
versprochen. Das ist mir die Stimme gehört.
Ja. Genau. Nach der Operation Luxor gesagt hat, wo er sich hingestellt hat. Und das Ding ist ja tatsächlich, also ich meine, ich muss mir da selber eh auch, ich hab tatsächlich ein schlechtes Gewissen, es sind auch Kolleginnen von mir geradet worden, so, die in der kritischen Zivilgesellschaft sind. Aber es ist so still, es gibt so wenig Kritik daran, also auch von linker Seite her, auch von journalistischer Seite, das ist wirklich, wirklich arg, weil was da passiert ist in dieser skandalösen Operation, ist echt ein Wahnsinn und es gibt so wenig Kritik, weil sich jeder anscheißt, quasi in dieses Eck geschoben zu werden. Und das ist, finde ich, das große Problem und das ist der Ansatz, warum wir tatsächlich auch das Buch geschrieben haben. Es wäre so wichtig, über diese Sachen zu reden und auf Augenhöhe einen Austausch zu haben, fernab von diesem ganzen populistischen Phrasen und diesen populistischen Inszenierungen, egal ob es jetzt vom Erdogan oder vom Kurz oder von wem auch immer sind. Das wäre wirklich sehr, sehr wichtig.
Ich habe jetzt auch nach diesen Double Standards gefragt, eben auch in der jetzigen Situation, ja. Weil auch da verstecken sich vielleicht Double Standards, die wir gar nicht so wahrnehmen, weil wir natürlich, es ist ganz natürlich, sage ich jetzt mal, dass man einen Krieg und Geflohene und einen genozidalen Krieg oder einen zumindest mit Kriegsverbrechen versehenen Krieg, der sehr weit weg ist, dass einen der sehr aufregt. Mhm. Ja? Und wir wissen aber gleichzeitig halt auch, dass das, was in Syrien passiert, uns nicht so aufgeregt hat, weil so genau haben wir es nicht erfahren. Es war dann auch vielleicht nicht drei Korrespondenten in Damaskus und in Aleppo oder sonst irgendwas. Jedenfalls haben wir nicht täglich die Bilder gehabt und aus dem haben wir ohnehin sozusagen unsere, sozusagen, sagen wir mal, den sanften Rassismus im Kopf, ja, je weiter Krieg weg ist, umso mehr wieder geführt von irgendwelchen seltsamen Völkern, die halt gewalttätig sind und da kann man nichts machen. Ja? Ja. Besteht eigentlich die Gefahr, dass, wenn solche Jugendlichen so eine Diskrepanz der Reaktion jetzt mitkriegen, jetzt sie wieder denken, na, schaut mal an, da gibt es diese Double Standards und unsere Toten sind offensichtlich nicht so viel wert.
Darüber wird tatsächlich sehr, sehr viel mit den Jugendlichen diskutiert den letzten Tag, weil das wirklich so ein großes Thema ist. Aber ich finde, wir machen da vor allem auch einen Fehler, weil wir halt jetzt 5 Jahre Sebastian Kurz Propaganda gehabt haben. Aber erinnert euch noch mal kurz zurück an 2015, an den Anfang. Also das war doch tatsächlich eine richtig coole Willkommenskultur.
Ja, das schon. Aber ich meine sozusagen den Krieg und die Zerstörung und die, ich meine sozusagen das Zerschießen von Aleppo, ja, das irgendwie war uns jetzt irgendwie wurscht. Also nicht wurscht, ja, aber wir haben es nicht so wahrgenommen, zumindest.
Voll, aber ich finde tatsächlich...
Aber das, da hast du recht.
Nein, mir ist das wichtig zu sagen, weil man das leider selber so wieder vergisst. Ich habe mir das auch überlegt, es sind sogar in Deutschland sind teilweise Nachrichten auf Arabisch übersetzt worden und so weiter. Also das haben wir leider alles vergessen, weil halt, 5 Jahre. Sebastian Kurz war sehr heftig für uns alle. Ja, ja, ich sehe da tatsächlich jetzt gerade eher noch eine andere Gefahr. Und zwar muss ich wirklich sagen, ich bin, es ist eh wieder ein sehr, sehr schwieriges Thema und freue mich auch über Kritik nachher so. Also wirklich, ich freue mich sehr viel über Kritik. Aber die Kriegsgeilheit, in die sehr viele liberale Medien leider auch geraten, die macht mir wirklich eine große Sorge. Also die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, zum Großteil wird ja auch im Buch beschrieben, aber für viele tschetschenischstämmige Kids, Jugendliche war die dschihadistische Radikalisierung, die Geschichte vom globalen Dschihad tatsächlich gar nicht so wichtig. Es ist gegangen, gegen Putin zu kämpfen. Rache zu nehmen für das, was mir passiert ist, als ich klein war, aber als Dreijähriger kann ich mich halt nicht wehren. Aber jetzt, und damals in Syrien war halt das trotzdem so, dass wir das trotzdem irgendwie dann sehr kritisch gesehen haben und alle Foreign Fighters waren automatisch böse Terroristen, was ich und Dschihadisten und so weiter, was ich tatsächlich viel differenzierter sehen würde natürlich. Aber jetzt gerade, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich muss sagen, ich persönlich habe schon die Anziehungskraft gespürt, dieses männlichen Heldenbildes quasi. Also da gibt es jetzt gar nicht so weit weg von uns die Möglichkeit, ein Held zu werden. Und diesmal stehen alle hinter dir, vom Falter bis zum ORF bis zur Kronenzeitung. Und was gibt es denn Geileres? Also von dem her, da mache ich mir gerade wirklich, wirklich Sorgen. Ich glaube, ich fürchte, wir haben auch schon die ersten Fälle bei der Beratungsstelle Extremismus so, dass wir da jetzt eine Foreign Fighters-Thematik, eine neue kriegen. Und tatsächlich werden halt junge Männer logischerweise in der Ukraine bewaffnet und in den Krieg geschickt. Und Krieg ist halt auch furchtbar. Und die kommen ja komplett zerstört
wieder zurück. Um das nochmal zu konkretisieren, auch in Hinblick problematisch auf tschetschenische Jugendliche, die jetzt natürlich wissen, wenn sie auf der Seite der Ukraine kämpfen, kämpfen sie gegen den Kadyrov und den Putin und diese Arschlöcher.
Also es gibt seit 2014 gibt es 2 tschetschenische Bataillons in Donbass, die gegen die russischen Söldnertruppen kämpfen. Gibt natürlich auch genug Tschetschenen, die jetzt schon in der Ukraine sind. Aber ich, also abgesehen davon, dass es eben auch Rechtsextreme betrifft, die dann auch auf beiden Seiten irgendwie so kämpfen, das ist schon das andere, glaube ich, dass das jetzt diesmal nochmal viel breiter ist, eben weil es nicht einmal die Tschetschenen-Thematik braucht, um quasi da jetzt zu sehen, dass der Putin einfach furchtbare Dinge macht und dass das eine Möglichkeit ist, ein Angebot, ein Held zu werden. Und also ich muss sagen, ich habe es gespürt. Und das Problem ist halt, wir reden halt viel über Menschenrechte und so weiter und wie weit wir alle sind, aber diese Männlichkeits- und Vorstellungen von Patriarchalstrukturen, die sind ja schon noch tief verwurzelt.
Ich will trotzdem dieses Thema jetzt, ich muss ein bisschen schauen, dass wir ans Ende kommen, weil das habe ich gar nicht dazu gesagt, sozusagen nach einem Gespräch hier am Podium haben Sie natürlich und ihr das die Möglichkeit dann auch noch, deswegen möchte ich in den letzten 5 Minuten nützen, Jetzt auch noch einen Bogen zu spannen. Also für alle, die jetzt geglaubt haben, wir reden da jetzt ein bisschen zu freundlich und auch verständnishubernd gegenüber Jugendlichen, die ja bereit waren, irgendwo hinzugehen, wo man anderen den Kopf abgeschnitten hat, das haben wir jetzt nicht ganz vergessen, und auf der Seite der Kopfabschneider zu agieren, ist es ja Gott sei Dank niemand von denen gelungen, ist da drunter zu schaffen und so.
Einen,
aber der kommt nur. Da wollte ich dann. Gut, das ist dann jetzt, das wäre jetzt Buchkritik. Ja? Das ist jetzt egal. Und ganz viele, von denen wir hier reden, sind jetzt weit weg von dieser Idee. Also einer wurde dann abgeschoben, sitzt in Tschetschenien, hat sogar das Buch mitlektoriert, ihre Geschichten. Und einer zum Beispiel, oder vielleicht waren es auch mehrere, aber bei einem beschreibt sie es, bei dem Aslan, aber es waren eigentlich fast alle, die dann so mitgemacht haben. Ihr habt sie dann quasi auch Internetpropaganda gegen den Dschihad gemacht und du mit diesen Jungs habt sich ausgedacht, also überlegt, wie kann man das am effektivsten machen, also welche Storys muss man erzählen, und die haben das dann mit dir gemacht, also die haben dann am Ende dieses Prozesses mitgemacht an der Untergrabung der Narrative des Extremismus, des Dschihadismus, dieser Wir-gegen-Sie-Ideologie. Das ist eigentlich das. Ich meine, es ist fast wie ein Märchen, weil es gut ausgeht, was das betrifft. Ne?
Sind Sie ja, eine bessere Geschichte
als ich? Also, ja, also ich finde tatsächlich sind's, finde ich, wirklich auch sehr gute Geschichten, immer so super ausgegangen, ganz grundsätzlich, wenn man sagt, das zwei sitzen im Häfen und werden dann auch abgeschoben, einer ist abgeschoben, einem geht es gerade ganz gut, bis auf das, dass er draufgekommen ist, dass er einen Gehirntumor hat, und das auch alles von Traumata und so weiter, also das ist trotzdem so, es gibt einfach, in dieser Welt hat wir wirklich sehr, sehr viele, vor allem eben auch viele Männer und Frauen, die einfach zerstört sind vom Leben, von der Grausamkeit unserer Welt irgendwie so. Ihr habt alle Sticker auf euren Tischen, also ganz viele dieser Geschichten, die wir gemeinsam mit den Jungs erarbeitet haben, haben wir über dieses den Kanal Jamal al-Khatib, mein Weg, auch quasi weitergebracht. Und das Ziel war tatsächlich, das war das Ziel der Jugendlichen, wir wollen etwas tun. Also das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Satz zum Jamal. Also der Jamal wollte nicht mehr reden, der wollte etwas tun. Und darum ist er nach Syrien gefahren, ohne einen kompletten, konkreten Plan zu haben. Und da ist er sicher nicht der Einzige gewesen. Also ich finde, man muss tatsächlich unterscheiden auch zwischen Menschen, die einen Anschlag begehen oder planen, zwischen Menschen, die irgendwo hinfahren, um zu kämpfen, und zwischen Menschen, die Propaganda betreiben zum Beispiel, weil ein großer Teil der Menschen, die in Österreich wegen dem Terrorparagrafen drin sitzt wegen Propagandadelikten. So, das ist also ein bisschen das Ding. Und was so unser Ansatz ganz grundsätzlich ist, ist, was mein Problem irgendwie so oft ist in der Jugendarbeit oder im allgemeinen pädagogischen Kontexten, Jugendliche haben sehr viele Fantasien und wer sich noch erinnern kann, die Pubertät, die Adoleszenz ist eine sehr spannende Zeit, eine Mischung aus Actionfilm und Soap Opera, und alles ist sehr gefühlsintensiv und so weiter, und wir Erwachsene, auch eben Pädagoginnen und Pädagogen, versuchen sie immer so ein bisschen zu beschwichtigen, eben auch bei Opfernarrativen, bei Ungerechtigkeiten, das ist nicht so schlimm, du wirst dir auch was Freches gesagt haben, dass da der Kiewerer Watschen gegeben hat. Nein, aber wenn du was Freches gesagt hast, der Kiewerer darf dir die Watschen nicht geben, Punkt, das ist ein Unrecht, da brauche ich nichts beschwichtigen, aber ein Unrecht macht kein anderes Unrecht wieder gut, das ist das Wichtige, also es geht um Verantwortungspädagogik und dann eben so unser Ansatz, den wir im Buch auch beschreiben, die Pädagogik der Wütenden haben wir es genannt, angelehnt an Paulo Freire, ein unglaublich krasser Pädagoge in den 60er Jahren in Lateinamerika, und tatsächlich unser Ansatz ist, wir sagen, ihr habt recht, die Welt ist scheiß ungerecht so, aber dann tun wir doch was. Reden wir nicht nur, sondern dann tun wir was. Also Paulo Freire hat es ein bisschen besser ausgedrückt, mit Aktion und Reflexion hat er es genannt. Aber tatsächlich ist das, finde ich, der Schlüssel. Die Leute, die Jugendlichen wollen nicht reden, sie wollen was tun. Und ich weiß nicht, was gibt es denn Schöneres als Erwachsener, als Pädagoge, Jugendliche dabei zu begleiten, für eine bessere Welt zu kämpfen. Und wenn wir jetzt in Richtung Schluss gehen, also wenn man sich die Welt anschauen, hat man jetzt, finde ich, in der globalen Pandemie sehr gut gesehen, dass das mit Kapitalismus und Neoliberalismus halt nicht so gut funktioniert und dass man sich ein bisschen was anderes überlegen muss. Und das ist tatsächlich das, was die jungen Leute machen müssen, und wir können sie dabei begleiten. Darum geht es, finde ich.
Ich habe eine Schlusssatzhinzufügung, weil einen Protagonisten hast du ja vergessen, es ist ja der Fabian eigentlich. Der, und ich finde, was das Buch ja so greifbar macht, ist, dass er so offen beschreibt, auch eben, wo er auch gescheitert ist oder wo er eine falsche Einschätzung hatte, was es am Ende ganz menschlich eben auch macht. Also eben, weil wie in dem Vorwurf, den du gerade genannt hast, zu nett oder so. Es gibt Kapitel, die strotzen vor Provokationen, auch gegenseitig, oder wo der Fabian auch, teilweise auch gar nicht weiß, wie er da reagieren soll, wo er innerlich ansetzt schon zu und dann wieder den Schritt zurück macht. Und ich finde auch Reinschauen von, also aus der Leserinnenschaft in die Gedankenwelt, in die Fehler und in auch teilweise das Scheitern von Fabian, ist ja das, was dann eben die Schlagkraft eigentlich am Ende ist. Ja.
Wobei, ja, ich unterstütze das, wobei ich es auch gar nicht so wahrgenommen habe, weil es ja ganz selbstverständlich ist, was wenn du sozusagen provozierende Jugendliche, die dich ja auch provozieren wollen, sozusagen an die rankommen willst, dass du dann manchmal schlucken musst und nicht die erste Reaktion nicht die richtigste ist und dass du vielleicht auch weite Strecken gehen musst, um dieses Vertrauen zu erhalten. Das ist ja eh so selbstverständlich, wenn man nicht ganz deppert ist. Weiß man, nimmt man das an, auch wenn man nicht Sozialarbeiter ist.
Aber tatsächlich finde ich, ist es gar nicht so selbstverständlich. Also ich muss tatsächlich auch sagen, wie wir alle, ich mache immer wieder Fehler und arbeite dann aber auch sehr bewusst damit. Und also die Kids sind immer wieder von den Socken, wenn sich ein erwachsener Mensch bei ihnen entschuldigt zum Beispiel, weil sie das einfach nicht kennen. Und das ist tatsächlich was ich schon sehr, sehr spannend finde. Also warum hat sich der Nehammer da noch nicht entschuldigt für das Versagen der Sicherheitsbehörden beim Wiener Terroranschlag? Warum kann man sich nicht gescheit für das Versagen bei der Corona-Pandemie entschuldigen, für irgendwelche populistischen Spielchen? Ich persönlich, wenn ein Politiker sagt, hey Leute, sorry, das haben wir wirklich verkackt, wir haben es vielleicht nicht besser gewusst, ich würde sagen, okay, passt, cool. So, also, und das checken irgendwie Politikerinnen nicht, dass das eigentlich gut ankommen würde, wenn man auch mal Fehler eingesteht und Schwäche zeigt und so weiter. Also vermeintliche Schwäche zeigt, weil eigentlich, und darum geht es auch im Buch, eigene Fehler einzugestehen und eben vor allem dann Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das haben die Kids eben alle gemacht, finde ich. Sie haben Verantwortung für ihre eigenen Fehler genommen und ich finde, das ist das Bild, was ich wichtig finde, das ist wahre Stärke, das macht einen echten Mann aus, finde ich.
Sie hörten ein Gespräch mit Fabian Reicher und Anja Melzer, das Robert Miesig anlässlich der Buchpräsentation Die Wütenden am 24. März 2022 im Bruno-Kreisky-Forum geführt hat.
Sie hörten das Falterradio.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.